war das?
Harry Belafonte, natürlich.
Harry Belafonte? Wer war Harry Belafonte? Aha, der Lieblingssänger von Walter Stürn.
Wer Walter Stürm ist und warum er sich seit 3 Monaten im Hungerstreik befindet, das erfahrt ihr am Dienstag, den 1. September um 22 Uhr oder am Donnerstagmorgen, den 3. September um 10.30 Uhr.
Work all night and a drink a rum.
Ich begrüße euch zur Sendung zu Walter Stürm und seinen Hungerstreik, der seit dem 4. Juni dauert. Im Studio sind seine Rechtsanwältin Barbara Hug, Lee, Jürre und Claudia, an der Technik Armin.
Strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McDowell. See them big plantations burning. Take us.
Walter Stürm befindet sich seit 3 Monaten im Hungerstreik. Barbara, du hast ihn am letzten Freitag, den 28. August, besucht. Wie hast du ihn angetroffen?
Ja, eigentlich wie immer, moralisch sehr gut. Wenn er kämpft, dann geht es ihm gut moralisch, aber er ist sehr schwach. Zum Beispiel, also er kann noch knapp gehen, er kann auch sitzen, aber er braucht ein Kissen unter seinen Hintern, weil die Knochen zu stark vorstehen, das zu weh tut, wenn er dann lange sitzt. Seit er jetzt wieder im Spital ist, seit 8. August haben sie ihn zurückverlegt ins Spital nach Genf, hat er sogar an Gewicht ein wenig zugenommen, denn sein Durststreik, den er noch gemacht hat zwischen dem 3. August und 8. August, hat ihm so zugesetzt, dass er natürlich noch sehr viel Wasser verloren hat und abgemagert ist, und jetzt das Wasser, das er doch jetzt trinkt, das bewirkt, dass er ungefähr 1 Kilo in der Zwischenzeit zugenommen hat und ist jetzt rund 55 Kilo. Für einen Mann, der, ich schätze, ungefähr 1,80 groß ist, ist das natürlich sehr wenig.
Und was sind die Gründe für seinen Hungerstreik, seine Forderungen?
Wie wahrscheinlich den Zuhörern auch bekannt ist, sitzt er nun seit rund 3 Jahren ununterbrochen in Untersuchungshaft, ohne dass die Untersuchung im Kanton Wallis abgeschlossen ist. Anfangs Juni machte er einen Selbstmordversuch, kam dann notfallmäßig ins Spital. Als er erwachte im Spitalbett, hat er dann tatsächlich den Kampf wieder aufgenommen, und seine Forderung ist jetzt, dass die Untersuchung abgeschlossen ist und dass ein Gerichtstermin festgelegt wird. Und bevor er nicht den Gerichtstermin hat, respektive vor Gericht steht, wird er nicht aufhören mit dem Hungerstreik. Die Behörden, also das Bundesgericht, haben den Walliser Behörden einen Termin gesetzt, auf Ende September die Untersuchung bis dann abzuschließen. Aber das geht natürlich jetzt zu lange, denn dann wäre er bereits 4 Monate im Hungerstreik, wenn die endlich abgeschlossen haben. Also wenn der Termin ist, und wie es dann aussieht, das ist ziemlich offen.
Dieses Verfahren dauert eigentlich ja schon sehr lange. Das bezieht sich auf eine Geschichte von 1986.
Nein, noch viel früher. Es sind vorgehalten werden ihm strafbare Handlungen aus den Jahren 1984 und 85. Und du hast jetzt gedacht 1986, weil 1986 kam er das erste Mal in Untersuchungshaft im Kanton Wallis für diese Vorhalte und war dann für rund 10 Monate in Untersuchungshaft im Kanton Wallis. Und dann hat der Untersuchungsrichter dort, Herr Bittlow, gesagt, ja, eigentlich ist die Untersuchung abgeschlossen und wir geben ihn den Zürchern für den Vollzug, für die Strafe aus dem Jahre 1972. Und er kam dann nach Regensdorf in den Vollzug, wo er dann für rund 15, 16 Monate blieb, bis er wieder im Februar 1988 auf die Flucht ging. Und während des ganzen Jahres 1987 hätte also das Kanton Wallis die Untersuchung abschließen können und die Gerichtsverhandlung durchführen können. Er war ja immer vorhanden, nämlich im Vollzug in Regensdorf, aber die haben keinen Strich gemacht.
Wie lange darf denn Untersuchungshaft in der Schweiz eigentlich dauern, rechtlich? Das nimmt mich jetzt einfach noch wunder, in dem Zusammenhang, dass, also es kommt mir wahnsinnig lange vor, 3 Jahre.
Grundsätzlich sind es jetzt mehr als 3 Jahre. Man muss die Untersuchung vom Jahre 1986 auch anrechnen. Es sind eigentlich anrechenbare 4 Jahre jetzt. Aber das Problem ist eben folgendes: Es ist anders in der Schweiz als zum Teil in umliegenden Ländern, wo es einfach heißt, Untersuchungshaft darf höchstens zum Beispiel 1,5 Jahr oder so dauern. In der Schweiz heißt es einfach, die Untersuchung darf nicht länger dauern als die mögliche Strafe. Und jetzt, wenn die verschiedenen Strafrahmen für verschiedene Delikte angeschaut werden, dann geht man immer vom oberen Rahmen aus, und das kann natürlich relativ lang sein. Also für einen einfachen Diebstahl kann das schon 5 Jahre sein, theoretisch. Oder für einen qualifizierten Diebstahl, zum Beispiel wenn man gewerbsmäßig einbricht, also wenn ich damit mir ein Einkommen verschaffe, dann kann das schon 10 Jahre sein. Und von dort her ist der Ermessensspielraum sehr groß. Nur, also, es ist auch immer in Relation zu stehen, was die Untersuchungsbehörden tatsächlich an Untersuchungshandlungen machen. Also sie müssen vorwärts machen, wenn jemand in Untersuchungshaft ist. Das hat Straßburg schon verschiedentlich festgestellt. Und deshalb sind wir jetzt für dieses Untersuchungsverfahren für Walter Stürm auch wieder in Straßburg. Wir sagen also, der Untersuchungsrichter hat für 3 Jahre überhaupt nichts gemacht und das geht einfach nicht, oder? Also wenn man nichts macht, dann muss man die Untersuchung abschließen. Aber bis Straßburg entscheidet, das geht Jahre. Also man kann das ein bisschen vorziehen, aber das Schnellste, was in Straßburg mal entschieden worden ist, das sind 1,5 Jahre. Und die Beschwerde in Straßburg ist jetzt hängig seit diesem Frühjahr, oder? Auf das kann man eigentlich nicht hoffen. Man kann höchstens denken, dass wegen der Beschwerde, wegen der hängigen Beschwerde die Schweizer ein bisschen schneller vorwärts machen. Kanton Bern jetzt zum Beispiel hat auch ein, gegen den Kanton Bern ist eine Beschwerde hängig in Straßburg. Dort hat die Untersuchungshaft, warte jetzt, 1400 Tage gedauert. Und die haben eine Beschwerde gemacht in Straßburg und dort wird es jetzt kritisch. Also die Beschwerde ist bereits fortgeschrittener als jetzt die von Walter Stürm. Und auch dort wird es wahrscheinlich so entschieden werden, dass die 1400 Tage viel zu lange sind. Aber ich kann deine Frage nicht richtig beantworten. Also es gibt einfach nicht ein klares Limit.
Und dann möchte ich die Frage anders stellen. Nämlich, was könnte denn deiner Meinung nach das Motiv des Untersuchungsrichters sein, dieses Verfahren endlos hinauszuschieben?
Also ich muss spekulieren, aber es könnten verschiedene Motive sein. Also das eine ist, dass er zu wenig hat, also an Fakten, an Indizien, an Beweisen, um tatsächlich das so vor Gericht zu bringen, dass dann das Gerichtsverfahren wirklich verhält im Sinne des Untersuchungsrichters. Das wäre das eine. Und das andere ist, dass natürlich Walter Stürm bekannt ist, oder? Und verschiedenen Behörden schon ein Schnippchen geschlagen hat und jetzt wie eine Retourkutsche hier eingebaut wird, dass man es ihm endlich mal zeigen will. Und wenn jemand einfach in Untersuchungshaft unter diesen Haftbedingungen dahin vegetiert, dass man hofft, dass er endlich mal im Sinne der Behörden zu Vernunft gebracht wird. Er macht keine Aussagen, hat von Anfang an überhaupt keine Aussagen gemacht, er spricht nicht mit dem Untersuchungsrichter und wenn natürlich jemand jahrelang in Isolationshaft gehalten wird, steht die Gefahr und für die Behörden die Hoffnung, dass der mal kippt.
Also dass er einfach nicht mehr aushält.
Dass er es nicht mehr aushält, das hat sich ja auch jetzt gezeigt in diesem Selbstmordversuch.
Ja. Walter Stürm ist, seit er ausgeliefert wurde von Spanien, seit Januar 90, wieder in der Schweiz im Knast. Kannst du noch etwas genauer seine Haftbedingungen beschreiben?
Ja, zuerst, also im Frühjahr 1990 wurde er dauernd von einem Gefängnis ins andere verlegt, überraschend, also ich musste ihm eigentlich immer nachreisen, habe gedacht, ja jetzt ist er in Brieg und dann habe ich kurz wieder die Information erhalten, jetzt ist er in Sitten oder in Monte. Aus lauter Angst, dass irgendwas passiert, haben sie das gemacht, bis dann eine übergeordnete Behörde gesagt hat, das geht nicht mehr. Aber die Haftbedingungen grundsätzlich sind so, er ist 24 Stunden alleine, außer den Aufsehern, die ihm vielleicht das Essen bringen oder sonst schnell vorbeischauen. Er kann knapp eine Stunde pro Tag spazieren, das aber auch alleine. Und das ist eigentlich kein Spazierhof, sondern ein Spazierkäfig oben auf dem Dach, alles eingegittert, auch gegen den Himmel alles zugegittert. Und Besuche waren eigentlich die Anwaltsbesuche, die einzigen, die ohne Trennscheibe geschahen. Der Rest, also auch seine sehr betagte Mutter, über 80 Jahre alt, die konnte ihn nur hinter Trennscheibe besuchen. Sonst nur die nächsten Angehörigen durften ihn besuchen. Die Briefe, die raus und reingingen, alle über das Pult, über das, den Schreibtisch des Untersuchungsrichters. Also der wusste genau, was hier hin und her korrespondiert wurde. Also eine absolute Kontrolle von A bis Z. Gewisse Informationen gingen gar nicht durch. Also der Untersuchungsrichter hat dann zum Teil auch begonnen, Postbriefe zurückzubehalten. Da muss man immer Beschwerden machen, bis die wieder weitergehen. Also eigentlich kann man sagen, eine totale Isolation. Die Zelle selber ist so, dass keine Fenster vorhanden sind, die geöffnet werden können. Also alles eigentlich künstliche Belüftung. Abends um 5 werden bereits die Storen runtergelassen, dass man nicht mehr rausschauen kann oder Zeichen nach reingehen kann. Es sind sowieso Einwegfenster, also man kann nur rausschauen, man sieht nicht rein. Also man kann schon sagen, es ist eigentlich fast schottisch abgeschottet gegenüber draußen, also Licht, Luft und auch Lärm. Und ich habe mich lange gefragt, also wie überhaupt ein Mensch das aushalten kann. Und ich habe auch gemerkt, als ich ihn so 1992 hier und da besuchen ging, dass seine Kräfte ziemlich nachlassen, also die psychischen Kräfte wurde unaufmerksamer, also hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Er hat auch öfters gesagt, er schaffe es nicht mehr, irgendwie Tageszeitung durchzulesen. Das hat sich aufgestapelt in seiner Zelle. Und gewisse Sachen hatte er einfach nicht mehr im Kopf oder hat Daten verwechselt. Also das hat man schon gemerkt, dass die Isolation da ganz kräftig zuschlägt.
Dieser Knast in Brieg, das ist auch ein Neubau.
1985, neu erstellt.
Neu erstellt. Und wenn man den von außen sieht, dann merkt man nicht unbedingt sofort, dass es ein Knast ist. Es könnte auch ein Spital sein. Es hat nämlich zum Beispiel keine Gitter. Und Ende Juni gingen ein paar Leute nach Brieg vor diesen Knast, als Walter Stürm noch dort war, um ihn von außen her halt zu besuchen mit einem Transparent. Und auch mit seiner Lieblingsmusik, das ist Harry Belafonte, und von diesem Sänger ist das nächste Stück.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, then see a bright new shining star. Then hear a choir sing, the music seemed to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night, and find no place to born she child, not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day.
Barbara, was haben eigentlich die Walliser gegen Walter Stürm?
Gegen Walter Stürm, da haben sie viel, was sie ihm vorwerfen. Das sind grundsätzlich Vermögensdelikte, Einbrüche in Firmen, also irgendwelche Geldwegnahmen aus Tresoren und Kassenschränken und solche Sachen. Also ich möchte in diesem Zusammenhang eigentlich festhalten, dass Walter Stürm seit 1972 nie mehr für irgendwelche Taten verurteilt worden ist. Also 1970 wurde er für Vermögensdelikte verurteilt und dort haben sie eine Sparkasse erleichtert vom Geld und da kam eine Frau dazwischen und die haben sie dann ein bisschen fest angepackt, respektive niedergeschlagen und das, daran hat er schon zu tun. Also das macht ihm eigentlich jetzt noch Beschwerden, dass dort Gewalt angewendet worden ist gegen eine Frau. Und aber es ist zu sagen, dass seit 1970 keine Handlung mehr gemacht wurde, für die er rechtskräftig verurteilt wurde. Also jetzt seit langer Zeit eigentlich ist alles nur Untersuchungshaft und das sind alles Vermögensdelikte, also eben Einbrüche.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine, then I began to fall so no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins. I said, nobody knows you. When you're down and out, in your pocket,
das war Nina Simone mit dem Stück Nobody Knows You When You're Down and Out.
Barbara, die Walliser Behörden haben bislang kein Zeichen gemacht, dass sie irgendwie auf diese sehr bescheidene Forderung von Walter einlenken möchten. Wie lange wird Walter seinen Hungerstreik noch fortsetzen?
Er wird es mit Sicherheit durchziehen. Also vor ungefähr 2 Wochen wurde beim Bundesgericht, bei der Anklagekammer, Der Antrag gestellt, dass die Verfahren vom Kanton Jura und Kanton Wallis zusammengelegt werden. Weil jeder hat eigentlich Anspruch, dass, wenn er in verschiedenen Kantonen vor Gericht gestellt werden soll, dass das vereinheitlicht wird, nicht dass gleichzeitig zwei verschiedene Urteile ergehen. Kanton Jura hat die Untersuchung schon lange abgeschlossen, obwohl dass sie viel später untersuchten als der Kanton Wallis. Und jetzt muss geprüft werden, ob nicht alles in den Kanton Jura geschickt wird, damit ein Gerichtsverfahren durchgeführt wird. Wenn die Anklagekammer vom Bundesgericht nun in nächster Zeit entscheiden wird, dass der Kanton Jura zuständig sein wird für das ganze Verfahren, dann wird Walter Stürm seinen Hungerstreik abbrechen und der Kanton Jura muss dann unverzüglich einen Gerichtstermin ansetzen. Wenn der Gerichtstermin dann wieder nicht angesetzt wird, dann hat er mir also am letzten Freitag gesagt, wird er einfach wieder mit dem Hungerstreik anfangen. Aber ich hoffe jetzt einfach, der Antrag wurde gestellt vor 2 Wochen. 2 Wochen zu hungern, das ist natürlich schon sehr lange, besonders jetzt, da schon 3 Monate vorbei sind mit dem Hungerstreik. Und ich hoffe schon, dass die Bundesrichter Einsicht haben, dass sie sehen, dass hier ein Verfahren hängig ist, das sie beschleunigt behandeln müssen. Walter Stürm hat aber überall bei den Ärzten und auch bei mir als seiner Vertreterin ein Schreiben hinterlegt, falls es ihm schlechter geht, er selber nicht mehr entscheiden kann, dass er auf keinen Fall künstliche Ernährung will, sondern dass er nur wieder isst, wenn seine Forderung erfüllt sein wird.
Danke, Barbara, dass du ins Studio gekommen bist. Über diese medizinische sogenannte Behandlung während den Hungerstreiks möchten wir nach dem nächsten Musikstück noch etwas berichten.
I'm very happy to say, far from perfect strangers, I like to keep it that way. I'm not your psychoanalyst, I'd rather talk to mice. You're so easy to resist, I don't wanna be nice. Thank you.
John Cooper Clark, I Don't Wanna Be Nice.
Ihr hört immer noch die Sendung zu Walter Stürm und seinen dreimonatigen Hungerstreik. Die Reaktion der politisch verantwortlichen Behörden auf einen lang andauernden Hungerstreik ist immer dieselbe. Verlegung in die Hochsicherheitsabteilung eines Spitals. So wurde auch Walter Stürm am 22. Juli ins Kantonsspital von Genf verlegt. Die medizinische Behandlung von Widerstand, also die Abschiebung der Verantwortung auf die Ärztinnen und Ärzte, soll jene entlasten, die für die Gründe für den Hungerstreik verantwortlich sind, in diesem Fall für die Verschleppung des Verfahrens seit über 6 Jahren und für die Isolationshaft von Walter Stürm. Die Ärzte und Ärztinnen ihrerseits sind zwar jeweils nicht sehr erbaut ob solchen Machenschaften, aber das bewegt sie dennoch nicht, politisch zu handeln, etwa die Forderungen der Gefangenen zu unterstützen. Vielmehr ziehen sie sich auf ihre medizinische Ethik zurück, reden weitschweifig vom Respekt gegenüber dem Willen des Gefangenen. Was immer sie tun, sie machen sich mitverantwortlich für das Leben des Gefangenen, da sie sich, wenn auch mit anderen Mitteln, an der Fortsetzung der Folter beteiligen. Die medizinische Ethik sieht 3 Behandlungsvarianten vor, die wir hier kurz in Erinnerung rufen möchten. Da ist zum einen die Zwangsernährung, dann die sogenannte englische Lösung und die Koma-Lösung. Zuerst zur Zwangsernährung. Diese Methode ist aus der BRD bestens bekannt. Die Gefangenen werden gefesselt und festgehalten. Mit Gewalt wird ihnen durch den Mund oder die Nase ein Schlauch mit Nährbrei in den Magen gestoßen, eine verdammt schmerzhafte Geschichte. Es kommt vor, dass sie anstatt der Speise die Luftröhre erwischen, was zu Erstickungsanfällen führt, und oft verletzen sie mit ihrem rabiaten Vorgehen die Speiseröhre oder die Magenwand. Helmut Pohl beschreibt die Zwangsernährung während des 4. kollektiven Hungerstreiks der RAF im April 1977 so.
Sie reißen mir zu 4 die Füße weg, je 2 an den Armen und einer nimmt noch meinen Kopf in den Schwitzkasten und dreht. Das für 3 Meter aus der Zelle zur fahrbaren Pritsche, die vor der Tür steht. Sie pressen mich bäuchlings auf die Pritsche, das Gesicht in das Kissen und verdrehen Arme und Beine auf der Fahrt ins Zentralkrankenhaus. Das sind keine Haltegriffe, sondern von Anfang an und von allen Bullen gezieltes Quälen. Bis man hinten im Zentralkrankenhaus angekommen ist, ist man physisch halbwegs fertig. Als sie mich vor dem Loch, wo sie es machen wollen, von der Pritsche zehren, sehe ich noch 5, 6 Zivile vor der Tür, die aussehen, als wären sie vom Justizsenat. 8 Bullen werfen mich auf die andere Pritsche und halten mich darauf fest. Die Arme nach hinten unten, die Füße nach außen gedreht und die Kniegelenke gleichzeitig in Gegenrichtung. Immer voller Druck. 2 andere, ein Sani, ein Knastbulle an meinem Kopf. Sie drücken den Kopf flach zur Seite und Friedland versucht, den Schlauch durch die Nase zu stoßen. Nachdem ich alles mit Blut und Rotz vollgespuckt hatte, versuchen sie es durch den Mund. Sie nehmen einen Holz- und Hartgummikeil und versuchen durch Hebeln und Schlagen aufs Zahnfleisch meine Zähne auseinanderzukriegen. Dann will Friedland wieder durch die Nase, reichlich Blut. Wieder versucht durch den Mund. Sie kugeln mir fast die Arme und die Kniegelenke aus, drücken mit vollem Gewicht mit den Handballen seitlich auf den Unterkiefer und bohren die Daumen hinter die Ohren und dabei dauernd mit den Keilen gegen die Zähne und Zahnfleisch. Schließlich kriegen sie irgendwie den Schlauch in den Mund. Friedland jagt ihn mit 3, 4 Stößen durch. Ich würge und kotze unwillkürlich während der ganzen Tortur. Und die Bullen verbiegen weiter mit ganzer Kraft die Knochen.
Holger Mainz und Sigurd Debus sind an den Folgen solcher Zwangsernährung gestorben. Die Brits haben eine andere Methode, eben diese sogenannte englische Methode, für die sich die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften erwärmt. Diese Methode ist bekannt aus der Behandlung der nordirischen Gefangenen der IRA durch die Brits. Sie ist ganz einfach. Nichts tun, verhungern lassen. Während des Hungerstreiks von 1981 starben in Nordirland 11 Gefangene der IRA durch diese Methode. Und die dritte Lösung, die Koma-Lösung. Diese medizinische Behandlung gilt als sanfte Alternative zur Zwangsernährung. Sie spielt sich wie folgt ab. Die Ärzte und Ärztinnen warten ab, bis der Gefangene ins Koma fällt, dann verabreichen sie ihm intravenös eine Nährlösung, und zwar gerade so viel, dass er das Bewusstsein wieder erlangt. Nach einiger Zeit fällt er wieder ins Koma, wieder Nährlösung, Koma, Nährlösung und so weiter. Die Knastgruppe Bern schrieb dazu anlässlich des Hungerstreiks von Walter Stürm 1987:
Durch dieses Wechselbad zwischen Bewusstlosigkeit und Wachzustand werden die Betroffenen in einem permanenten Schwebezustand zwischen Leben und Tod gehalten, im Zustand einer durch den Hungerstreik hervorgerufenen völligen Schwäche. Durch eine solche Behandlung verlieren die Gefangenen jegliche Orientierungsmöglichkeiten und Realitätsbezüge. Selbstbestimmte Entscheidungen werden dadurch verunmöglicht, was einer totalen Kontrolle durch Medizin und Ärzte und Ärztinnen gleichkommt.
Es ist diese Koma-Lösung, die in der Knastabteilung des Inselspitales Bern ins Auge gefasst wird. Die Haltung der Genfer Ärztinnen und Ärzte kennen wir nicht, aber es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis wir sie erfahren. Aber angesichts der beschriebenen Möglichkeiten, von denen keine eine annehmbare Lösung darstellt, können Sie sich in jedem Fall nur gegen Walter entscheiden. Es sei denn, Sie geben die Verantwortung an die Walliser Untersuchungsbehörden zurück. Ein Hungerstreik sei keine Sonntagsschule, stand in einem Flugblatt der Kampagne 1987, sondern das letzte Kampfmittel eines Gefangenen, um sich gegen seine Behandlung zu wehren. Ein Hungerstreik ist aber auch ein Kampfmittel, das seine Wirkung erst voll entfaltet, wenn er öffentlich unterstützt wird, wenn es draußen praktische Solidarität gibt, um die Forderungen durchzusetzen.
Das Mindeste ist, dass alle, die diese Sendung jetzt hören, Walter zu schreiben versuchen. Ich gebe deshalb hier ein erstes Mal seine Adresse durch. Wir werden diese Adresse am Schluss der Sendung wiederholen. Walter Stürm, geschlossene Abteilung, Groß-R.Groß-A.Groß-L. Kantonsspital, Rue Micheli Ducrest, 24, ich muss das buchstabieren, Rue ist R-U-E, Micheli ist groß M-I-C-H-E-L-I und dann kommt ein Bindestrich, klein D-U, Bindestrich groß C-R-E-S-T, Nummer 24, 1205 Genf.
Visited by the power and the glory, I was visited by a majestic hymn. Great bolts of lightning lighting up the sky, electricity flowing through my veins. I was captured by a larger moment, I was seized by divinity's hot breath. Gorged like a lion on experience, powerful from life.
I want all of it, all of it, all of it.
All of it.
Not just some of it, all of it, all of it.
flames, and I wanted this to happen to me. Into his pocket. We saw the stars disappear from sight. We saw him walk across water into the sun while bathed in eternal light. We spewed out questions waiting for answers, creating legends, religions, and myths. Books, stories, movies, and plays, all trying to explain this. Growing weak as he fought for his life with a bravery few men know. I saw isotopes introduced into his lungs, trying to stop the cancerous spread. And it made me think of Leda and the Swan, and gold being made from lead. The same power that burned Hiroshima, causing three-legged babies and death, shrunk to the size of a nickel.